Die Ocean Pioneer lag schwer im Wasser. Ein Stahlkörper, der im Morgenlicht matt glänzte. Auf dem Achterdeck roch es nach Salz, Hydrauliköl und kaltem Metall. David Stein stand an der Reling und musterte den grauen Horizont, an dem Himmel und Pazifik nahtlos ineinander flossen. Unter uns begann der Marianengraben mit seinem gewaltigen Schlund, tiefer als 10.000 Meter, ein Ort ohne Licht, ohne Gnade. Hinter ihm klickten Verriegelungen, als die Crew den Tauchkörper vorbereitete. »Status der Energiezellen?«, fragte Dr. Laura Moreno, ohne aufzusehen. Sie blätterte durch eine Checkliste auf dem Tablet, die Handschuhe noch feucht von der letzten Dichtigkeitsprobe. »Vollladung und Redundanz aktiv«, antwortete Dr. Aiko Tanaka, die an der Konsole der Lebenserhaltung kniete. »CO2-Absorber neu befüllt, Kabinenluft stabil, Notreserve für 16 Stunden.« »Kommunikation?« hakte Dr. Patrick O'Connor nach, während er einen letzten Blick auf die Sonarpläne warf. »Primärkanal sauber, Backup verlegt«, meldete Liam Parker. »Wir bleiben auf dem Raster und halten die Linie zum Zielkorridor.« Stein nickte. »Sedimentbehälter sind beschriftet und verriegelt. Probenziele sind markiert.« Er legte die Hand auf das Gehäuse des Probenkarussells. Das Metall vibrierte minimal. Nicht aus Nervosität, sondern wegen der wachsenden Drehzahl einer Pumpe tief im Bauch des Tauchbootes. Moreno wandte sich um. »Heute keine heroischen Abweichungen. Wir gehen auf Kurs, sammeln am Koordinatenpunkt und steigen wieder auf. Keine Experimente.« »Verstanden«, sagte Stein. Er spürte, wie die Worte in der Magengegend nachhalten. Kein Ort verzieh Fehler so wenig wie die Tiefe. Der Kran hob die Kugel des Tauchbootes aus ihren Stützen. Ketten klirrten. Das Seil ächzte. Dann setzte der Rumpf mit einem dumpfen Klatschen auf die Wasseroberfläche. Sprühregen wehte über das Deck, als Türen versiegelt und Kabel gekappt wurden. Markus Weber hob den Daumen. »Leinen los! Gute Fahrt!« Im Inneren schloss Moreno die Luke. Das Licht wechselte von grell zu gedämpft, die Welt schrumpfte auf den Durchmesser der Druckkugel. Drei Sitze, Bildschirme, Hebel, ein schmaler Seeport. Tanaka prüfte die Anzeigen. »Innendruck stabil. Temperatur nominal.« »Tauchen«, sagte Moreno ruhig. Die Ballasttanks fluteten. Ein kurzer Ruck, dann glitt das Boot nach unten. Die Seeoberfläche blieb als flackernde, silbrige Haut über ihnen zurück und verschwand. Schon nach wenigen Minuten waren die letzten Sonnenreste ausgelöscht und nur die Scheinwerfer zeichneten blasse Kegel in das Wasser. Partikel zogen wie Schneeflocken vorbei, langsam, unendlich ruhig. »Tiefe 300 Meter, Abstieg kontrolliert«, meldete Parker über Funk von der Brücke. Seine Stimme knisterte, als käme sie aus einer anderen Welt. Stein lehnte die Stirn kurz an die kühle Scheibe. Jeder Meter nach unten war ein Schritt in eine Zeitkapsel. Unten, im Schlamm des Grabens, ruhten Dinge, die seit Millionen Jahren niemand berührt hatte. Er zwang sich, die Gedanken zu ordnen, Checklisten abzurufen, Zahlen zu prüfen. Routine war eine Rüstung gegen das Unheimliche. Die Tiefe wuchs. 1000 Meter. 3000, 5000. Die Anzeigen liefen. Hydraulik und Stromversorgung blieben im grünen Bereich. In 10.000 Metern herrscht ein Druck, der Stahl formlos machen kann. In dieser Region war das Boot kein Fahrzeug mehr, sondern ein Versprechen, das menschliche Vorsicht den Naturgesetzen standhält. »Zielkorridor voraus«, sagte Tanaka. »Sonar zeigt eine flache Senke. Sedimentdicke hoch, Störungen minimal.« »Gut«, antwortete Moreno. »Wir setzen auf.« Die Landung war ein sanfter, fast zärtlicher Stoß. Schlamm wirbelte auf, legte sich als feiner Vorhang über die Sicht. Die Welt außerhalb der Scheinwerfer endete nach wenigen Metern. Darüber hinaus gab es nur Schwarz, so vollkommen, dass es wie eine Substanz wirkte. »Protokoll starten«, sagte Stein. »Kameras laufen. Arm 1 aktiviert.« Der Greifarm fuhr aus, Gelenk für Gelenk. eine Art mechanischer Gliederwurm, der den Schlamm öffnete und in den Probenbehälter schob. Das Karussell klickte weiter, Verriegelung zu, Uhrzeit, Koordinate, Tiefe, alles dokumentiert. Tanaka beobachtete die Dichtungen, die kleinste Blase wäre ein Alarmsignal. Bewegung auf 003 Grad, sagte O'Connor leise, obwohl es keinen Grund gab zu flüstern. Vermutlich Sedimentfahne. Stein hob den Blick. Nichts als graue Flocken im Licht. Er zwang sich zurück zur Arbeit. Nächster Behälter, nächste Schaufel. Das mechanische Summen beruhigte. Dann fror er ein. Am Rand des Lichtkegels war etwas durchgelaufen. Kein Fisch, kein taumelnder Schirm eines Quallenleibes. Es war zu groß, die Bewegung zu sicher, zu gerichtet. Eine Silhouette, die das Licht nicht spiegelte, sondern schluckte, als sei sie aus Schatten gefertigt. »Hat jemand das gesehen?«, fragte Stein und merkte erst nach dem Sprechen, wie trocken seine Kehle war. »Negativ«, sagte Tanaka nach einem Blick auf die Instrumente. »Sonar zeigt nichts.« Moreno richtete die Scheinwerfer neu aus. Die Kegel wanderten, tasteten die Finsternis ab. Schlamm, vereinzelte Rillen, ein einsamer Borstenwurm, der träge im Boden verschwand. Kein zweiter Schatten. Nichts. »Weiterarbeiten«, sagte Moreno, die Stimme ruhig, doch etwas in der Art, wie sie die Hände fester um die Steuergriffe legte, verriet Anspannung. Stein zwang die Muskeln zu gehorchen. Er wechselte auf Probenpunkt 2. Der Arm senkte sich, hob, verriegelte. Rhythmus als Schutz. Er zählte still seine Atemzüge, suchte im monotone Rauschen der Pumpen Halt. Das Gefühl, beobachtet zu werden, blieb. Es saß zwischen den Schulterblättern, kalt und schwer. »Tiefe bestätigt, 11.100 Meter«, sagte Tanaka. »Systeme nominal.« »Noch zwei Proben, dann Abbruch«, entschied Moreno. »Wir riskieren keinen langen Aufenthalt.« Bei der dritten Probe glitt etwas erneut durch den Rand des Lichtes, diesmal näher, kaum 10 Meter entfernt. Eine lange, dunkle Linie, mit einem Flirren, als säße Bewegung in der Bewegung, Schichten, die übereinander glitten. Stein hob reflexhaft die Kameraauflösung an. Das Bild blieb leer, als hätte die Linse geblinzelt. »Da war es wieder«, sagte er. 9 bis 10 Meter, Steuerbord.« »Ich sehe es nicht«, antwortete O'Connor. »Vielleicht eine Kantenreflexion.« »Keine Reflexion macht eigene Schatten«, entgegnete Stein. Er hörte, wie seine Stimme zu hart wurde und fügte leiser hinzu: »Entschuldigt.« Moreno schwieg einen Atemzug zu lange. »Wir bleiben bei der Checkliste. Noch eine Probe. Dann steigen wir auf.« Stein verriegelte den letzten Behälter. Das Karussell schloss, die Statusleuchte sprang auf grün. Er atmete durch. Für einen Herzschlag lang herrschte Stille, als hielte selbst das Boot inne. Dann schob sich etwas Unsichtbares durch die Dunkelheit, so nah, dass der Druckkörper kaum eine Armlänge davon entfernt schien. Die Scheinwerfer fraßen sich in Leere. Kein Objekt, kein Kontur, doch die Instrumente registrierten eine flüchtige, seidenfeine Störung der Wasserbewegung, als wäre eine gewaltige Masse an ihnen vorbeigeschwommen, zu glatt, um Wirbel zu hinterlassen. »Aufstieg einleiten«, sagte Moreno ohne jede Betonung. »Bestätigt«, antwortete Tanaka. Die Ballaststeuerung zischte, der Rumpf knarrte leise, als verteilte er Gewichte in sich selbst. Das Boot löste sich vom Grund. Schlamm sank zurück, als hätte er geatmet. Stein hielt den Blick auf den Rand des Lichtes gerichtet, dorthin, wo das Nichts formbar geworden war. Nichts zeigte sich. Und doch war da ein Eindruck, ein Abdruck im Wasser, wie die Spur eines Körpers, der größer war als alles, was hier unten leben sollte. Er merkte, wie sich seine Finger in die Armlehne drückten, bis die Knöchel schmerzten. »Oberfläche in etwa 3 Stunden«, sagte O'Connor sachlich. Stein nickte mechanisch. 3 Stunden. 3 lange, lautlose Stunden, in denen das Boot steigen würde, Schicht um Schicht an Dunkelheit hinter sich lassend. Er wandte den Blick nicht mehr von der schwarzen Wand vor der Scheibe. Nichts rührte sich. Und doch war er sicher, dass im toten Winkel ihrer Scheinwerfer etwas mitschwamm, geduldig, bedächtig, als prüfe es ein neues, sprödes Spielzeug. Das Tauchboot stieg langsam auf, doch die Minuten dehnten sich, als wollten sie nicht vergehen. Der Druck auf die Außenhülle war enorm, eine unsichtbare Faust, die jeden Millimeter des Rumpfes umklammerte. Das metallische Knacken erinnerte Stein daran, wie zerbrechlich ihr Schutz in Wahrheit war. Jeder noch so kleine Fehler, jede Unregelmäßigkeit in der Legierung und die ganze Kabine würde sich in einem einzigen Augenblick verformen wie nasser Ton. »Tiefe 10.800 Meter«, meldete Tanaka. Ihre Stimme war gefasst, doch Stein hörte einen kaum wahrnehmbaren Unterton. »Systeme stabil, Temperatur gleichbleibend.« »Gut«, sagte Moreno und fixierte die Anzeigen, ohne den Blick von den Instrumenten zu lösen. »Wir halten Kurs.« O'Connor strich sich über den Bart, während er das Sonar überprüfte. »Keine Rückmeldungen. Glatte Fläche. Keine Kontakte.« Doch Stein wusste, dass das nicht stimmte. Er hatte es gesehen. Etwas hatte sich dort bewegt. Nicht zufällig, nicht getrieben von Strömungen, sondern mit Absicht. »Es war da draußen«, sagte er schließlich leise, aber bestimmt. »Ein Schatten, größer als ein Wal. Es hat sich bewegt, als wüsste es genau, wo wir sind.« Moreno sah ihn an, die Stirn in Falten gelegt. »Die Instrumente haben nichts erfasst. Vielleicht war es nur eine optische Täuschung. Unser Licht bricht sich leicht in den Sedimentwolken.« »Nein«, widersprach Stein. »Ich kenne den Unterschied. Es war kein Schimmern, kein Reflex. Es war etwas Lebendiges.« Tanaka schob die Brille zurecht. »Falls dort wirklich ein Organismus dieser Größe lebt, hätte das Auswirkungen auf die Druckverhältnisse. Ein Körper, der sich so bewegt, müsste eine Störung im Wasser erzeugen, doch die Sensoren bleiben leer.« »Vielleicht«, murmelte O'Connor, »gibt es Dinge, die unsere Technik nicht erfassen kann.« Stille legte sich über den Raum. Nur das monotone Brummen der Pumpen und das gelegentliche Knacken der Hülle durchbrachen sie. Stein drückte die Stirn erneut gegen das Seefenster. Jenseits des Lichtkegels war nur Schwärze, so dicht, dass sie wie ein eigenes Material wirkte. Ein Meer, das nicht aus Wasser, sondern aus Schatten bestand. Dann glaubte er wieder etwas zu sehen. Eine Bewegung. Kaum mehr als ein Flirren am Rand seiner Wahrnehmung, als würde eine Gestalt den Weg der Strahlen meiden. »Da!« rief er, und sein Finger deutete auf die Stelle. Moreno und O'Connor richteten die Scheinwerfer neu aus. Der Kegel wanderte, tastete das Nichts ab, doch da war nichts. Nur die träge Bewegung vereinzelter Schwebeteilchen, die im Licht glitzerten und dann wieder verschwanden. »Ich schwöre, es war da«, sagte Stein, die Stimme rau. »Wir steigen weiter auf«, entschied Moreno kühl. »Bis zur Oberfläche dauert es noch knapp 3 Stunden. Wir halten die Augen offen.« Doch die Zeit verstrich quälend langsam. Immer wieder meinte Stein, Bewegungen zu erkennen. Mal war es eine lange, schattenhafte Linie, mal ein Flimmern wie von Flügeln, die durchs Wasser schnitten. Doch sobald er etwas genauer erfassen wollte, löste es sich im Schwarz auf. »Tiefe 10.000 Meter«, meldete Tanaka schließlich. »Geschwindigkeit konstant, Systeme unverändert.« »Noch 2 Stunden«, sagte O'Connor leise. »Dann haben wir es geschafft.« Doch Stein hörte in seiner Stimme denselben Zweifel, der auch in ihm nagte. 2 Stunden konnten in dieser Finsternis eine Ewigkeit bedeuten. Er versuchte, sich auf die Proben zu konzentrieren. Die Container waren sicher verstaut, die Verriegelungen überprüft. Das Gestein und der Schlamm dort unten könnten Hinweise auf geologische Prozesse geben, die Millionen Jahre zurücklagen. Doch der Gedanke an die wissenschaftliche Bedeutung verlor an Gewicht, wenn er sich vorstellte, dass irgendwo im Dunkel ein Wesen mit ihnen aufstieg, schweigend, unsichtbar, aber präsent. »David«, sagte Moreno plötzlich, »du bist angespannt. Konzentriere dich auf die Abläufe. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Team. Er nickte, doch seine Augen wanderten sofort wieder zum Fenster. Der Gedanke, auch nur einen Augenblick wegzusehen, war unerträglich. Dann geschah es erneut. Eine Bewegung, diesmal deutlicher. Eine Form, groß und langgezogen, glittend durch den Rand des Lichtkegels. Sie wirkte nicht wie ein Körper aus Fleisch, eher wie ein Schatten, der selbst das Licht verschluckte. »Seht ihr das?« rief Stein. Die Stimme überschlug sich beinahe. Doch da war es schon wieder verschwunden. »Nichts«, sagte Tanaka, doch sie klang nicht mehr so überzeugt wie zuvor. »Vielleicht«, murmelte O'Connor, »bewegt es sich jenseits der Frequenzen, die wir erfassen können.« Moreno zog die Lippen zusammen. »Keine Spekulation. Wir halten die Prozedur ein, mehr nicht.« Doch Stein wusste, dass sie es auch gespürt hatte. Dieses ungreifbare Gefühl, dass etwas dort draußen war, etwas, das nicht zufällig vorbeischwamm, sondern ihnen folgte, Schritt für Schritt, wie ein Jäger, der seine Beute nicht aus den Augen lässt. Er drückte die Augen fest zu und atmete tief durch. Doch selbst im Dunkel seiner Lider sah er noch immer die Silhouette, riesig, unheimlich und erschreckend zielgerichtet. Die Ocean Pioneer wartete an der Oberfläche, aber bis dahin lag noch eine lange Strecke voller Schatten zwischen ihnen und der Sicherheit des Tageslichts. Und David Stein wusste mit beängstigender Gewissheit, sie waren in der Tiefe nicht allein. Die Rückkehr an die Oberfläche verlief äußerlich unspektakulär. Das Tauchboot brach nach mehreren Stunden durch die graue Haut des Pazifiks und die Kräne der Ocean Pioneer hieften die Kugel zurück an Deck. Metall quietschte, Stahlseile ächzten und schließlich senkte sich der Rumpf in die Halterungen. Frische, salzige Luft drang durch die Luke, als Moreno sie öffnete. »Willkommen zurück«, sagte Liam und half, die Kabel zu lösen. Sein Blick wanderte sofort zu Stein, der bleich und schweigsam auf seinem Sitz verharrte. »Alles in Ordnung?« fragte Moreno, während sie die Gurte löste. Stein nickte knapp. »Wir sollten die Aufnahmen prüfen.« »Das werden wir«, erwiderte Tanaka. »Zuerst die Proben sichern.« Die Behälter mit Sedimenten wurden sorgfältig in die Laborkammer gebracht. O'Connor notierte die Koordinaten, Moreno sprach die Daten ins Protokoll, alles verlief routiniert, doch in der Luft hing eine Spannung, die sich nicht vertreiben ließ. Später, im Kontrollraum, versammelte sich die Crew vor den Monitoren. Tanaka startete die Aufzeichnungen von Steins Helmkamera. Das Bild zeigte die gleichförmige Dunkelheit, den Lichtkegel, den Greifarm bei der Arbeit. Minutenlang nichts. Nur Wasser, Sediment, kleine Partikel, die wie Schneeflocken vorbeizogen. »Spule vor zu der Stelle«, sagte Stein, »als ich das erste Mal etwas gesehen habe.« Tanaka beschleunigte die Wiedergabe, dann stoppte sie bei 40 Minuten und einige Sekunden. Sie zoomte an den rechten Bildrand. Erst war nichts erkennbar. Doch Bild für Bild schob sich etwas ins Sichtfeld. Ein blasser Umriss, kaum mehr als ein Schatten, aber klarer als eine Reflexion. »Da«, murmelte O'Connor, »das ist kein Staubkorn.« »Kontrast erhöhen«, befahl Moreno. Tanaka veränderte die Filter. Plötzlich war mehr zu erkennen, eine lange, schlanke Form, fast durchsichtig, mit dünnen Fortsätzen, die wie Fäden im Wasser trieben. »Sieht aus wie eine Qualle«, sagte Liam, doch seine Stimme verriet Zweifel. »Zu gezielt«, widersprach Stein. »Es schwimmt auf mich zu.« Die Aufnahmen liefen weiter. Die Gestalt näherte sich, bis sie direkt hinter Steins Schulter auftauchte, dann drückte sich der Körper gegen den Anzug. Mehrere der fadenartigen Tentakel glitten über die Oberfläche, als suchten sie eine Öffnung. »Anzugintegrität blieb ungestört«, sagte Tanaka. »Keine Alarme, keine Druckänderung.« »Warte«, flüsterte Moreno. »Siehst du das?« Sie deutete auf die Stelle, an der die Tentakel scheinbar in das Material eindrangen. Es war, als ob sie sich nicht durchbohrten, sondern hindurchschwebten, als existierte für sie keine Barriere. Unmöglich, sagte Steinheiser. Der Anzug ist aus mehrschichtigem Polymer, getestet bis 12.000 Meter. Nichts kann da einfach so hindurchgehen. Doch die Aufzeichnung zeigte etwas anderes. Für beinahe eine halbe Minute hielt sich das Wesen an ihm fest. In diesem Moment stieg Steins Atemfrequenz hörbar an und sein Puls beschleunigte sich. Dann löste sich die Gestalt lautlos und verschwand im Dunkel, als sei sie nie dort gewesen. Zeitstempel eintragen, sagte O'Connor, bemüht sachlich. 40 Minuten 18 Sekunden bis 40 Minuten 46 Sekunden. Moreno starrte weiter auf das Bild. Das erklärt deine Beobachtung, aber warum haben die Sensoren nichts registriert? Vielleicht, sagte Tanaka zögerlich, arbeitet es auf einer Ebene, die unsere Systeme nicht erfassen können. Keine mechanische Penetration, eher eine Art Durchdringung. Stein schwieg. Unter seiner Haut prickelte es, ein kaum merkliches Kribbeln entlang des linken Arms, als habe die Erinnerung an die Berührung dort Spuren hinterlassen. Er ballte die Faust, versuchte das Gefühl zu verdrängen. »Wir sollten die Anzüge sofort untersuchen«, sagte Moreno. »Wenn es Spuren hinterlassen hat, finden wir sie.« Im Labor legte Stein den Anzug ab. Mit Sonden und Vergrößerungsgläsern untersuchten Tanaka und O'Connor jede Naht. Zunächst war nichts Auffälliges zu sehen, doch schließlich fand Tanaka winzige Unregelmäßigkeiten. Mikroskopisch kleine Einstiche, kaum sichtbar, nicht größer als die Spitze einer Nadel. »Die Sensoren waren nicht empfindlich genug«, sagte sie. »Die Risse sind zu klein, um eine Druckabweichung auszulösen, aber sie sind da.« »Dann war es tatsächlich im Inneren«, murmelte O'Connor. Stein spürte, wie sein Magen sich verkrampfte. »Und wenn es mehr getan hat, als nur den Anzug zu durchdringen?« Niemand antwortete. Alle wussten, was er meinte. Die Proben, die sie aus der Tiefe geborgen hatten, standen unbeachtet in ihren Behältern. Der wahre Fund hatte sich nicht in den Schlick gesetzt, sondern vielleicht in einem von ihnen. »Wir nehmen Blutproben«, entschied Moreno mit fester Stimme. »Noch heute Abend. Falls es etwas übertragen hat, müssen wir es wissen.« Stein nickte, doch sein Blick wanderte unwillkürlich zum Bullauge. Dahinter lag der Ozean, ein endloses Schwarz, das sich unter dem grauen Himmel bis zum Horizont erstreckte. Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, als schwebe dort draußen wieder etwas, nur knapp außerhalb der Sicht, geduldig, lauernd. Ein Schauer kroch seinen Rücken hinauf. Er presste die Lippen zusammen. In der Tiefe hatte sich etwas an ihn geheftet, und er spürte mit einer Gewissheit, die jede Logik überstieg, es war noch immer bei ihm. Die Nacht legte sich schwer über die Ocean Pioneer. Der Wind hatte nachgelassen, und die Wellen schlugen nur noch in trägen Bewegungen gegen den Rumpf. Stein lag in seiner Koje, starrte an die Decke und hörte das leise Knarzen der Schiffswände. Schlaf wollte sich nicht einstellen, nur ein unruhiges Dösen, das ihn tiefer zog, als er es wollte. Bilder fluteten seinen Geist. Erst waren es nur Formen, verschwommen, wie Spiegelungen unter einer Wasseroberfläche. Dann wurden sie deutlicher. Leuchtende Wesen, die in der Dunkelheit schwebten, mit langen, durchscheinenden Körpern, die wie Bänder glitten. Manche erinnerten an Quallen, andere an Fische, deren Schuppen in unnatürlichen Farben glühten. Sie bewegten sich in Mustern, kreisten umeinander, als folgten sie einem unhörbaren Gesang. Mitten unter ihnen spürte Stein sich selbst. Er schwebte, frei, ohne Anzug, ohne Atemgerät, und doch konnte er atmen. Das Wasser fühlte sich nicht wie eine Last auf seiner Brust an, sondern wie Luft, nur dichter, kälter. Eine Stimme hallte durch seinen Kopf. Kein Wort, kein Satz, sondern ein Drängen, eine Einladung. Tiefer, komm tiefer. Er erwachte abrupt. Sein Herz raste, die Laken waren feucht von Schweiß. Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff, dass er nicht mehr in der Kabine lag, sondern auf dem Gang, barfuß. Die metallene Kälte des Bodens kroch ihm in die Fußsohlen. Was zur Hölle? Er presste die Hand gegen die Wand, als müsse er sich verankern. Irgendetwas hatte ihn hinausgeführt, ohne dass er es bemerkt hatte. Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn auffahren. Liam stand einige Meter entfernt, eine Taschenlampe in der Hand. »David? Was machst du hier draußen?«
»Ich weiß es nicht«, gab Stein zu. »Ich war im Bett und jetzt...«
Liam musterte ihn besorgt. »Du schlafwandelst? Das ist nicht normal. Wir sollten Moreno Bescheid geben.«
»Nein«, sagte Stein zu schnell, »noch nicht. Vielleicht war es nur einmalig.«
Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass es kein Zufall war. Etwas hatte ihn gelenkt, wie eine unsichtbare Hand, die ihn in Bewegung gesetzt hatte. Am nächsten Morgen sah er bleich aus. Tanaka bemerkte es sofort. »Du hast kaum geschlafen.«
»Nur schlecht geträumt«, wich er aus.
Sie sah ihn prüfend an, als wisse sie, dass mehr dahinter steckte. Doch sie schwieg. Die Stunden vergingen mit Analysen der Sedimentproben. O'Connor konzentrierte sich auf geologische Daten. Moreno führte Protokoll, Liam sortierte die Werte. Doch Stein konnte sich kaum sammeln. Immer wieder drifteten seine Gedanken ab, hinaus zum Meer, zu den glühenden Wesen seiner Träume. Am Abend trat er an Deck. Der Ozean lag schwarz und unbeweglich, nur vom Mondlicht silbern überzogen. Er lehnte sich an die Reling. Der Wind roch nach Salz und nach einer Tiefe, die unendlich war. Er schloss die Augen, und da war sie wieder, die Stimme. Kaum mehr als ein Echo. Komm tiefer.
David?
Morenos Stimme ließ ihn zusammenzucken. Sie stand einige Schritte entfernt, die Arme vor der Brust verschränkt. Du suchst das Meer, seit wir zurück sind.
Warum?
Er wich ihrem Blick aus.
Ich weiß es nicht. Es fühlt sich an, als ob es mich ruft.
Das ist Einbildung, sagte sie scharf, dann milder. Oder dein Kopf spielt dir Streiche nach dem, was da unten passiert ist. Du musst Ruhe finden.
Stein nickte, doch er wusste, dass sie sich irrte. Es war keine Einbildung. Es war ein Ruf.
In derselben Nacht schlafwandelte er wieder. Dieses Mal fand Liam ihn fast am Ende des Decks, nur wenige Schritte von der Reling entfernt.
»David, wach auf!«
rief er und packte ihn an der Schulter. Stein fuhr hoch, als hätte man ihn aus einem Traum gerissen. Das Meer schäumte knapp unter ihm, die Dunkelheit wirkte wie eine zweite Welt, die nur auf ihn wartete. Für einen Augenblick wollte er einfach springen.
»Was soll das?« fuhr Liam ihn an. »Du hättest dich fast über Bord gestürzt.«
»Es wollte mich zurückholen«, murmelte Stein mehr zu sich selbst als zu ihm. Liam wich zurück, entsetzt von dem Ausdruck in seinen Augen. »Du musst sofort untersucht werden.« Am nächsten Morgen stand Stein vor der gesamten Crew. Moreno war ernst, Tanaka besorgt, O'Connor schwieg, während Liam ungeduldig mit den Fingern trommelte.
»Wir müssen das ernst nehmen«, begann Moreno.
»David, was du beschreibst, klingt nach einer Beeinflussung. Ob psychologisch oder körperlich, es gefährdet uns alle.«
»Ihr versteht nicht«, erwiderte Stein.
»Es ist nicht nur in meinem Kopf. Es ist real. Etwas hat mich berührt, da unten. Und jetzt spricht es zu mir.« Die Stille, die folgte, war schwerer als jedes Wort. Sie alle wussten, dass der Ozean Geheimnisse barg, die jenseits ihrer Vorstellungen lagen. Doch die Möglichkeit, dass eines dieser Geheimnisse in David Stein weiterlebte, war ein Gedanke, den niemand aussprechen wollte. Das Schiff schaukelte sanft, das Meer atmete unter ihnen. Und in der Dunkelheit wartete etwas, das ihn nicht mehr losließ. Der Morgen begann mit bleierner Stille. Über dem Meer hing ein milchiger Dunst, der das Licht der Sonne wie durch einen Schleier filterte. Auf der Ocean Pioneer herrschte gespannte Atmosphäre. Niemand sprach viel,
Jeder schien mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Stein jedoch spürte eine innere Unruhe, die mit jeder Stunde wuchs. Seine Träume der letzten Nacht hatten ihn tiefer in eine Welt gezogen, die nicht die seine war. Er hatte dort unten gelebt, zwischen Wesen, deren Körper in Farben strahlten, die es an der Oberfläche nicht gab. Sie hatten ihn nicht bedroht, sondern willkommen geheißen, als gehörte er zu ihnen. Als er erwachte, hatte er das Gefühl, ein Teil von ihm sei noch immer dort unten. Beim Frühstück saß er zwischen Liam und Tanaka. Der Geruch von Kaffee und getoastetem Brot wirkte abstoßend. Stattdessen sehnte er sich nach dem Geschmack von Salz und kaltem Wasser. Er starrte auf seine Hände und erschrak, als er meinte, ein kurzes Zittern unter der Haut zu sehen, als würde etwas darunter pulsieren. »David, alles in Ordnung?« Tanakas Stimme war ruhig, aber wachsam. »Mir fehlt nur der Schlaf«, antwortete er, ohne sie anzusehen. Moreno trat ein, eine Mappe voller Protokolle unter dem Arm. »Wir müssen die Ergebnisse der Probenbesprechung vorbereiten. Heute Nachmittag erwartet das Institut eine Zwischenmeldung.« Stein nickte, aber die Worte gingen an ihm vorbei. Sein Blick wanderte zum Bullauge. Dahinter lag das Meer, endlos, still. Er spürte, wie es ihn rief, stärker als in den Nächten zuvor. Stunden später, während sie die Aufnahmen analysierten, geschah es. Liam beugte sich über den Bildschirm, zeigte auf eine Stelle im Bildmaterial. »Hier, diese Struktur im Sediment, das könnte...« Stein hörte die Worte, doch sie erreichten ihn nicht. Stattdessen rauschte ein fremdes Flüstern in seinen Ohren. »Kommunikation. Komm zurück.« Er blinzelte, und plötzlich sah er nicht mehr das Labor, sondern wieder die Tiefsee. Dunkelheit, durchbrochen von pulsierendem Licht. Unzählige Körper, die sich im Rhythmus bewegten. »David?« Liams Stimme riss ihn zurück. »Hörst du überhaupt zu?« Stein fuhr herum. Etwas in ihm spannte sich an, als würde ein Reflex übernehmen. Ehe er sich versah, hatte er Liam an der Schulter gepackt und gegen die Wand gedrückt. »Was tust du da?« Liam rang nach Luft, seine Augen vor Schreck geweitet. »Ich weiß es nicht.« Steins Hände zitterten, doch sie ließen nicht los. Erst als Moreno mit scharfem Ton befahl, »David, sofort!« löste er den Griff. Er taumelte zurück, atmete schwer. Liam hielt sich keuchend die Schulter. »Du bist nicht du selbst. Etwas stimmt mit dir nicht.« »Er hat recht«, sagte Tanaka leise. »Dein Verhalten ändert sich, und es wird schlimmer.« Stein setzte sich auf die Kante des Tisches, vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich verliere die Kontrolle. Es ist, als ob...« »Etwas in mir lebt. Es denkt. Es lenkt meine Bewegungen.« Moreno musterte ihn ernst. »Das Wesen, das in deinen Anzug eingedrungen ist. Vielleicht hat es mehr getan, als wir dachten.« »Wir dürfen das nicht ignorieren«, warf O'Connor ein. »Wenn er unter fremdem Einfluss steht, gefährdet er uns alle. Wir müssen ihn isolieren.« »Ich bin nicht gefährlich«, protestierte Stein, doch seine Stimme brach. Der Angriff auf Liam sprach gegen ihn. Moreno atmete tief durch. »David, du bist nicht schuld. Aber wir müssen dich schützen. Und uns auch, bis wir wissen, was mit dir geschieht.« Kurze Zeit später führten sie ihn in einen Nebenraum, eine Art Lager, das sie notdürftig als Quarantäne umfunktionierten. Markus Weber stellte sich davor, die Arme verschränkt. »Es ist zu deinem Besten«, sagte er, ohne jede Härte, nur sachlich. Stein setzte sich auf die schmale Liege. Die Wände wirkten enger als sonst, als würden sie sich langsam schließen. Die Stimmen in seinem Kopf waren lauter, dringlicher. Sie erzählten von Freiheit, von Tiefe, von einem Ort, an dem er endlich atmen konnte. »Lasst mich hinaus«, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu den anderen. »Ich muss zurück.« Doch niemand hörte auf ihn. Die Tür blieb verriegelt, Die Schritte entfernten sich. Er war allein. Allein mit dem Wissen, dass er nicht mehr Herr seines eigenen Körpers war. Etwas lauerte in ihm, geduldig, bereit, in jedem Moment die Kontrolle endgültig zu übernehmen. Und das Meer draußen flüsterte weiter, unaufhörlich wie eine Stimme aus der Finsternis, die wusste, dass ihre Beute bereits in ihren Bann gefallen war. Die Stunden in der improvisierten Zelle zogen sich endlos dahin. Stein saß auf der schmalen Liege, die Knie angezogen, und starrte auf die metallene Wand. Das Schiff ächzte leise im Rhythmus der Wellen, doch er hörte es nur am Rande. In seinem Inneren tobte ein anderes Geräusch, ein Rauschen, das nicht von außen kam. Es klang wie das ferne Grollen einer unsichtbaren Strömung, die ihn ständig in eine Richtung ziehen wollte. Hinaus ins Meer. Immer wieder musterte er seine Hände. Das Zittern unter der Haut war nun deutlicher. Manchmal konnte er kleine Wellenbewegungen erkennen, die sich wie winzige Schlangenbahnen über seinen Unterarm zogen. Wenn er die Haut berührte, spürte er nichts, doch das Sehen allein reichte, um seinen Magen verkrampfen zu lassen. Die Tür öffnete sich mit einem metallischen Kreischen. Moreno trat ein, dicht gefolgt von Tanaka, die ein medizinisches Kit trug. Markus Weber blieb im Türrahmen, die Hände verschränkt, sein Blick streng. »Wir müssen Blut abnehmen«, erklärte Moreno ohne Umschweife. »Wir brauchen Gewissheit, ob etwas Fremdes in deinem Körper ist.« Stein nickte. Widerstand erschien sinnlos, und tief in ihm hoffte er, dass sie vielleicht Antworten fanden. Tanaka setzte sich neben ihn, band seinen Arm ab und führte die Nadel ein. Dunkles Blut füllte die kleine Ampulle. Doch als sie die Flüssigkeit prüfend gegen das Licht hielt, huschte ein Ausdruck des Entsetzens über ihr Gesicht. »Siehst du das?« fragte sie leise. Stein folgte ihrem Blick. In der Ampulle glitzerte das Blut unnatürlich, als seien feine, phosphoreszierende Partikel darin. Sie schimmerten blau-grün, fast so wie die Wesen aus seinen Träumen. »Das ist nicht normal«, murmelte Moreno. »Wir müssen das sofort im Labor untersuchen.« Tanaka nickte, legte die Ampulle vorsichtig in einen Schutzbehälter. »Wir dürfen keine Zeit verlieren.« Als sie gingen, blieb Weber im Türrahmen. »Sieht nicht gut aus, David«, sagte er nüchtern. »Aber Sie finden vielleicht einen Weg.« »Oder es ist schon zu spät«, entgegnete Stein tonlos. Weber schwieg. Seine Augen verrieten, dass er denselben Gedanken hatte. Dann schloss er die Tür und verriegelte sie erneut. Die Einsamkeit kroch sofort zurück. Stein legte sich hin, schloss die Augen, doch Schlaf kam nicht. Stattdessen drängten sich wieder die Bilder in seinen Kopf. Er sah das Meer, endlose Schwärze, durchbrochen von Leuchtmustern, die wie Runen tanzten. Er hörte die Stimmen, deutlicher als je zuvor, nicht Worte, sondern Befehle, die sich tief in sein Bewusstsein gruben. »Geh hinaus, lass los!« Er schreckte hoch, als seine Hände sich wie von selbst bewegten. Ohne nachzudenken, hatten sie begonnen, die Verriegelung der Liege zu lösen, als wüssten sie einen Weg hinaus. Er zwang sich, die Finger zu öffnen, doch sie gehorchten nur widerwillig. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Als Moreno und die anderen Stunden später zurückkehrten, sah Stein sofort an ihren Gesichtern, dass die Untersuchung keine guten Nachrichten gebracht hatte. Tanaka hielt ein Tablet in der Hand, zeigte die Aufnahmen des Blutes unter dem Mikroskop. »Die Partikel bewegen sich«, erklärte sie mit belegter Stimme. »Sie reagieren auf elektrische Impulse. Es sieht aus, als ob sie Teil eines Nervennetzes bilden. Dein Blut ist durchzogen von fremden Strukturen. Das heißt, es ist in mir«, sagte Stein heiser. »Nicht nur ein Fremdkörper, es verbindet sich mit mir.« »Ja«, bestätigte Moreno. »Wir wissen nicht, ob es dich langsam ersetzt oder nur kontrolliert, aber es ist da.« »Können wir es entfernen?«, fragte O'Connor, der in der Tür erschien. Tanaka schüttelte den Kopf. »Es hat sich zu weit verbreitet. Jeder Versuch, es herauszulösen, könnte tödlich enden.« Die Stille, die folgte, war erdrückend. Stein fühlte sich, als hinge sein Körper zwischen zwei Welten. Halb Mensch, halb etwas anderes. »Wir können dich nicht freilassen, bis wir mehr wissen«, sagte Moreno schließlich. »Es tut mir leid.« Stein nickte, obwohl alles in ihm dagegen rebellierte. Er spürte, wie das Wesen in ihm reagierte, wie ein Raubtier, das in einem Käfig tobte. Sein Herz schlug schneller, seine Muskeln spannten sich an. Er hörte erneut das Flüstern. »Befreie dich. Geh hinaus.« Er presste die Hände gegen die Ohren, doch das half nichts. Die Stimme war nicht von außen, sie kam von innen. Und sie wurde immer lauter. Als die Crew den Raum verließ, blieb er allein zurück. Er zitterte, nicht vor Kälte, sondern vor dem Wissen, dass er den Kampf gegen etwas Unsichtbares führte, das jede Stunde stärker wurde. Die Wände der Kabine kamen ihm enger vor. Sein Körper war nicht mehr nur sein eigener. Und tief im Dunkel des Ozeans wartete ein Reich, das ihn längst als einen der ihren beansprucht hatte. Der Kontrollraum der Ocean Pioneer war in kühles Licht getaucht. Die Monitore warfen flackernde Reflexe auf die Gesichter der Crew. Moreno stand mit verschränkten Armen vor der großen Leinwand, während Tanaka die Videoaufnahmen aus dem Tauchboot neu analysierte. Stein war weiterhin in seiner Zelle, unter Beobachtung von Weber, doch seine Präsenz war in diesem Raum spürbar, wie ein unsichtbarer Schatten, der alle Gespräche überschattete. »Hier«, sagte Tanaka, ihre Stimme zitterte leicht. »Zeitstempel, 40 Minuten, 18 Sekunden. Das ist der Moment, als das Wesen Kontakt aufnahm.« Das Bild zeigte die dunkle Leere der Tiefsee. Dann schob sich die durchsichtige Gestalt ins Bild, wie eine flüssige Masse aus Schatten und Licht zugleich. Mehrere Tentakel glitten über den Anzug, suchten tastend nach einer Öffnung. »Vergrößern«, befahl Moreno. Die Kamera zoomte heran. Man sah, wie die Tentakel nicht an der Oberfläche abprallten, sondern direkt in das Material hineingleiteten. Kein Riss, kein Widerstand, sie verschwanden einfach darin, als wäre der Anzug Luft. »Das ist unmöglich«, murmelte O'Connor. »Kein Material erlaubt so etwas. Nicht bei diesem Druck.« »Und doch sehen wir es«, erwiderte Tanaka. Sie stoppte das Bild. »Beachtet Steins Atemfrequenz in diesem Moment. Sie steigt abrupt an. Seine Herzschläge verdoppeln sich in weniger als 5 Sekunden. »Es ist also tatsächlich eingedrungen«, sagte Moreno ernst. »Nicht nur in seinen Anzug, in ihn.« Die Stille im Raum war bedrückend. Jeder wusste, was das bedeutete. Das Wesen war nicht mehr draußen im Meer. Es war an Bord, im Körper eines Menschen. »Schaut euch den weiteren Verlauf an«, fuhr Tanaka fort. Sie spulte vor. Die Gestalt löste sich schließlich von Stein und verschwand. Doch währenddessen waren im Hintergrund schwache Schimmer zu erkennen wie kleine Lichtblitze. »Was ist das?«, fragte Liam, der bisher schweigend dabei gestanden hatte. »Eine Art Signal«, vermutete Tanaka. »Vielleicht Kommunikation. Es ist denkbar, dass dieses Wesen nicht allein handelt. Eventuell ist es Teil eines Schwarms.« »Ein Schwarm«, wiederholte O'Connor leise. »Wenn das stimmt, dann ist Stein nicht nur infiziert. Er ist ein Sender, ein Bindeglied zwischen Ihnen und uns.« Moreno trat näher an den Bildschirm. »Wir haben es hier nicht mit einer einfachen Lebensform zu tun. Sie durchdringt feste Materie. Sie beeinflusst das Nervensystem und sie könnte mit anderen Exemplaren vernetzt sein. Das bedeutet, wir sind möglicherweise beobachtet.« Alle schwiegen. Man hörte nur das Summen der Geräte und das ferne Rollen der Wellen gegen den Rumpf. »Wir müssen sofort Bericht erstatten«, sagte Liam schließlich. »Das Institut muss davon erfahren.« »Nein«, entgegnete Moreno scharf. »Noch nicht. Ohne gesicherte Daten wird uns niemand glauben. Wir würden nur Panik auslösen.« »Und was ist mit Stein?«, warf O'Connor ein. »Er wird schlimmer. Ich habe gesehen, wie er die Kontrolle verliert.« Wenn dieses Ding ihn weiter übernimmt, kann er zu einer echten Gefahr werden. Dann müssen wir ihn überwachen, Tag und Nacht, antwortete Moreno. Wir dürfen ihn nicht allein lassen. Währenddessen saß Stein in seiner Zelle, die Stirn an die kalte Metallwand gelehnt. Er spürte, dass irgendwo im Schiff etwas geschah. Bilder flackerten vor seinen Augen, ohne dass er sie rief. Der Kontrollraum, die Crew vor den Monitoren, das Entsetzen in ihren Gesichtern. Es war, als teile er ihre Wahrnehmung, ohne anwesend zu sein. Ihr wisst es nun, flüsterte er. Seine Stimme hallte in dem kleinen Raum wider, schwach, aber mit einer fremden Klangfarbe. Ihr habt gesehen, was ich gesehen habe. Weber, der vor der Tür stand, hörte ihn und runzelte die Stirn. Mit wem redest du? Stein hob den Kopf, langsam. Seine Augen glänzten unnatürlich im Licht. Mit allen. Weber wich zurück, doch die Tür blieb verriegelt. Im Kontrollraum legte Tanaka die Ergebnisse der Blutuntersuchung neben die Videoaufnahmen. Die Partikel, die wir gefunden haben, reagieren wie Nervenzellen. Sie senden elektrische Impulse, die wir messen konnten. Sie bilden Strukturen, die wie Synapsen wirken. Das heißt, er hat ein zweites Nervensystem in sich, sagte O'Connor. Ja, bestätigte Tanaka, und es wächst. Moreno schloss die Augen für einen Moment. Als sie sie wieder öffnete, lag ein entschlossener Ausdruck darin. Dann bleibt uns nicht viel Zeit. Entweder wir finden heraus, wie man es aufhält, oder wir verlieren Stein endgültig. Die Crew wusste, dass diese Entscheidung kein einfaches Abwarten erlaubte. Sie standen vor einer Wahrheit, die größer war als alles, was sie sich vorgestellt hatten. Die Tiefsee hatte ihnen nicht nur Sedimente gebracht, sondern eine neue Form von Leben. Eine, die keinen Unterschied machte zwischen Meer und Mensch, zwischen Träger und Wirt. Und während die Ocean Pioneer ruhig im Wasser schwankte, hatte jeder an Bord das unheimliche Gefühl, dass unter ihnen im endlosen Schwarz noch mehr von diesen Wesen warteten. Geduldig, schweigend und bereit, dem Ruf ihres Boten zu folgen. Die Ocean Pioneer schwankte ruhig auf den Wellen, doch an Bord herrschte gespannte Unruhe. Seit der Analyse der Videoaufnahmen hatte niemand mehr laut gesprochen. Selbst die Schritte auf den Gängen klangen gedämpft, als fürchteten die Besatzungsmitglieder, ein falsches Geräusch könnte etwas in Bewegung setzen. Stein lag auf seiner Liege, die Augen halb geschlossen. Er tat so, als würde er schlafen, doch in Wahrheit lauschte er. Die Stimmen in seinem Kopf waren inzwischen nicht mehr fernes Flüstern, sondern klare Befehle. Sie erzählten vom Meer, vom Licht in der Tiefe, von Freiheit, die nur wenige Schritte entfernt lag. Er fühlte, wie seine Muskeln zuckten, als wollten sie allein handeln. Vor seiner Zelle stand Weber, aufrecht, wachsam, die Arme verschränkt. Ab und zu hörte Stein ihn leise gähnen. Doch das Geräusch war weit weg. Wichtiger war das Drängen in seinem Körper, das stärker wurde. Ein Teil von ihm wollte aufspringen, die Tür durchbrechen und ins Meer rennen. Ein anderer Teil kämpfte verzweifelt dagegen an. Plötzlich hörte er die Klinke klicken. Moreno betrat den Raum, begleitet von Tanaka. Beide trugen ernsthafte Gesichter. David, begann Moreno, wir haben deine Proben erneut überprüft. Das Wachstum der fremden Strukturen beschleunigt sich. Wir wissen nicht, wie lange du noch Kontrolle hast. Dann bringt es zu Ende, sagte Stein heiser. Lasst mich nicht so hier liegen. Noch nicht, entgegnete Tanaka. Wir wollen eine Methode finden, es zumindest zu hemmen. Aber wir brauchen Zeit. Zeit habe ich nicht, fauchte Stein. Es wird stärker, jede Stunde. Ich spüre, wie es mich übernimmt. Moreno wollte etwas erwidern, doch in diesem Moment spannte sich Steins Körper unkontrolliert an. Er krümmte sich, als würde ein Stromstoß durch seine Nerven jagen. Seine Augen weiteten sich, und für einen kurzen Augenblick glühten seine Pupillen in einem unnatürlichen Schimmer, bläulich wie kaltes Licht aus der Tiefe. Weber trat sofort vor, die Hand am Schlagstock. »Er verliert die Kontrolle!« »Warte!« rief Tanaka. Doch Stein bewegte sich schneller, als es menschlich schien. Er riss die Fesseln los, als bestünden sie nur aus Papier, und stieß Weber gegen die Wand.
»Lasst mich hinaus!« schrie er,
die Stimme von einem fremden Klang durchzogen.
»Ich muss zurück! Sie warten auf mich!«
Moreno wich zurück, doch sie blieb standhaft.
»David, kämpfe dagegen an! Hör nicht auf das, was in dir spricht!«
Für einen Augenblick hielt Stein inne. Sein Blick flackerte zwischen Mensch und etwas anderem. Seine Hände zitterten, die Muskeln spannten sich, als ob zwei Kräfte gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen zogen.
»Ich versuche es«,
stöhnte er. »Aber es ist zu stark.« Tanaka griff nach dem Betäubungsinjektor in ihrer Tasche.
»Wir können ihn sedieren. Vielleicht verschafft uns das Zeit.«
Doch bevor sie reagieren konnte, warf Stein den Kopf zurück und schrie. Es war kein menschlicher Schrei, sondern ein tiefes, vibrierendes Dröhnen, das durch die Metallwände hallte. Die Lampen flackerten, als hätte der Schrei elektrische Impulse ausgelöst. Weber rappelte sich auf, doch Stein war bereits an der Tür. Mit einer Bewegung, die jeder Logik widersprach, drückte er die Verriegelung aus der Verankerung. Metall splitterte, Scharniere brachen und die Tür schwang auf.
»David, nein!«
rief Moreno, doch er stürmte hinaus auf den Gang. Die Crew jagte ihm hinterher. O'Connor kam von der anderen Seite, stellte sich ihm in den Weg.
»David, bleib stehen!«
Stein rannte weiter, die Augen weit aufgerissen, den Blick auf eine einzige Richtung fixiert, nach oben zum Deck, wo das Meer wartete. Sie erreichten die Treppe. Moreno schrie,
»Weber, halt ihn auf!«
Doch Stein packte den Wachmann mit übermenschlicher Kraft und schleuderte ihn zur Seite. Dann stieß er die schwere Stahltür auf, die zum Deck führte. Kalter Wind schlug ihm entgegen, das Rauschen der Wellen war wie Musik in seinen Ohren.
»Sie rufen mich!« brüllte er. »Ich kann nicht hierbleiben!«
Liam, der mit weiten Schritten herbeieilte, versuchte ihn zu greifen.
»David, du wirst sterben, wenn du springst!«
Stein drehte den Kopf. Seine Stimme schwankte zwischen Verzweiflung und Ekstase.
»Nein, ich werde leben wie nie zuvor.«
Mit einem letzten Ruck riss er sich los, stürmte zur Reling und kletterte hinauf. Das Meer darunter war schwarz, unendlich, wie ein Abgrund, der ihn willkommen hieß.
»Halt ihn!«
schrie Moreno, doch es war zu spät. Stein breitete die Arme aus und ließ sich fallen. Die Gischt umhüllte ihn, das Wasser verschluckte ihn lautlos. Einen Augenblick lang stand die Crew erstarrt. Dann rannte Tanaka zur Reling.
»Wir müssen ihn retten. Sofort!«
Doch Moreno hob die Hand. Ihr Gesicht war bleich, ihre Augen leer. »Seht ihr nicht?« Er wollte das. »Er gehört nicht mehr uns.« Das Meer schwieg. Nur das leise Plätschern der Wellen verriet, dass gerade ein Mensch hineingesprungen war. Die Crew stand noch immer an der Reling, als das Meer sich wieder beruhigte, als wäre nichts geschehen. Stein war verschwunden, geschluckt von der schwarzen Weite. Doch unten, tief unter der Oberfläche, geschah etwas, das keiner von ihnen sehen konnte. Stein spürte keinen Aufprall. Das Wasser nahm ihn auf, als wäre er in Luft gefallen. Die Kälte schnitt ihm ins Fleisch, aber sie tat ihm nicht weh. Stattdessen breitete sich ein Gefühl von Geborgenheit in ihm aus. Sein Herz schlug nicht schneller. Es beruhigte sich. Er atmete ein und stellte erschrocken fest, dass er nicht ertrank. Etwas Fremdes arbeitete in ihm, ließ ihn Wasser wie Luft aufnehmen. Die Dunkelheit war undurchdringlich, doch dann erschienen Lichter. Zuerst einzelne, schwache Punkte, dann ein Dutzend, schließlich Hunderte. Biolumineszente Gestalten schwebten in der Tiefe, schlank und durchsichtig, mit langen, bandartigen Gliedmaßen, die sich wie Schleier durch das Wasser bewegten. Sie ordneten sich in Kreisen um ihn. Ihre Körper pulsierten im Takt, als würden sie ein stummes Gespräch führen. Stein wusste nicht wie, doch er verstand sie. Keine Worte, sondern Gefühle. Eine Flut aus Bildern und Eindrücken strömte in sein Bewusstsein. Er sah uralte Städte aus Korallen und Kristall, weit jenseits der menschlichen Reichweite. Er spürte den Rhythmus des Meeres, das über Millionen Jahre ihre Heimat gewesen war. Er erkannte den Schmerz des Getrenntseins, den Verlust, als einer von ihnen in seine Haut gedrungen war, um über ihn den Weg zurückzufinden. »Ich bin nur ein Mensch«, murmelte er, obwohl seine Stimme im Wasser kaum existierte. Doch die Wesen antworteten mit einer Intensität, die ihn erschütterte. Für sie war er mehr als das. Er war das Gefäß, das ihr verlorenes Glied zurückgebracht hatte. Die Kreatur in ihm begann sich zu lösen. Er fühlte es wie ein Brennen, das durch seine Nerven wanderte. Seine Finger zuckten, seine Brust schmerzte. Er griff nach seiner Haut, als wolle er sie festhalten. »Nicht!« schrie er in Gedanken. »Ohne dich sterbe ich.« Doch die Wesen rund um ihn schickten ein anderes Gefühl. Kein Trost, sondern Gleichgültigkeit. Für sie war er unbedeutend, eine Hülle, die ihren Zweck erfüllt hatte. Oben auf der Ocean Pioneer herrschte fiebrige Aktivität. Moreno stand im Kontrollraum und starrte auf die Monitore. »Wir müssen ihn zurückholen«, sagte sie mit fester Stimme. »Er ist fast 30 Meter tief, vielleicht mehr«, antwortete Tanaka und warf einen Blick auf die Sonardaten. »Selbst mit der besten Ausrüstung erreichen wir ihn nicht rechtzeitig.« »Dann müssen wir es versuchen«, entgegnete Moreno. »Wir lassen niemanden einfach so zurück.« Doch O'Connor legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Du hast ihn gesehen. Er wollte es so. Etwas da unten hat ihn gerufen und er hat geantwortet.« Moreno riss sich los, ihre Augen glühten vor Zorn. »Und sollen wir tatenlos zusehen, wie er ertrinkt? Oder noch schlimmer, wie er von diesen Dingen verschlungen wird?« Während die Crew stritt, sank Stein tiefer. Er konnte den Druck fühlen, doch er zerschmetterte ihn nicht. Die Kreatur in ihm stabilisierte seinen Körper. Noch. Aber er wusste, wenn sie ihn ganz verließ, würde er in Sekunden vergehen. Die Wesen umkreisten ihn enger. Ihr Leuchten flackerte schneller, wie eine Botschaft. Stein verstand Bruchstücke. Heimkehr, Vereinigung, Überleben. Sie hatten nicht vor, ihn zu retten. Sie hatten vor, ihn zurückzulassen. »Bitte«, flehte er. Tränen mischten sich unsichtbar ins Salzwasser. »Ich habe euch geholfen. Lasst mich nicht sterben.« Für einen Moment hielt die Bewegung inne. Eine größere Gestalt glitt näher. Ihre Anhänge schwebten sanft gegen seinen Körper. Er spürte Wärme, dann ein stechendes Ziehen. Das Ding unter seiner Haut wand sich, löste sich aus seinen Nervenbahnen und glitt nach außen. Der Schmerz war unerträglich, als würde ihm das Rückgrat herausgerissen. Er schrie stumm, während das Wesen aus seiner Brust trat und zu den anderen zurückkehrte. Sein Körper verlor sofort die Fähigkeit, Wasser zu atmen. Seine Lungen brannten, das Gewicht der Tiefe zerdrückte seine Rippen. Panisch ruderte er mit Armen und Beinen nach oben, doch er wusste, dass er es nicht schaffen würde. Die Leuchtwesen sahen ihm nach, gleichgültig, als er sich abmühte. Für sie war er abgeschlossenes Experiment, eine leere Hülle. Auf dem Schiff bemerkte Tanaka plötzlich Bewegungen auf dem Sonar. »Da! Etwa 20 Meter unter uns, er steigt auf!« »Rettungsteam, sofort ins Wasser!« brüllte Moreno. O'Connor und zwei weitere Crewmitglieder sprangen mit Leinen und Lampen ins Meer. Ihre Strahlen suchten das Dunkel ab, bis sie eine Gestalt erkannten, die taumelnd nach oben trieb. Stein. Bleich. Mit weit aufgerissenen Augen. Sie erreichten ihn gerade, als sein Körper erschlaffte. Gemeinsam zogen sie ihn an die Oberfläche, wo Hände von Deck ihn ergriffen. Moreno kniete neben ihm. Wasser lief aus seinem Mund, doch er atmete noch schwach. »Er lebt!« rief O'Connor, keuchend vom Kampf mit den Wellen. Moreno schloss kurz die Augen. Erleichtert, aber auch voller Furcht. Denn während Stein auf dem Deck röchelte, öffnete er langsam die Augen. In ihnen glomm für den Bruchteil einer Sekunde ein kaltes blaues Licht. Das Leuchten derer, die tief unten geblieben waren. Die Ocean Pioneer glitt mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Wellen, auf direktem Kurs nach San Diego. Die Motoren dröhnten gleichmäßig, doch an Bord war nichts mehr gleichmäßig. Seit Stein aus der Tiefe geborgen worden war, lebte die Besatzung in einer Mischung aus Erleichterung und Furcht. Er atmete, er sprach, er war wieder ansprechbar. Und doch hing über allem der Schatten dessen, was geschehen war. Stein lag in der Krankenstation, in Decken gehüllt. Sein Gesicht war bleich, die Lippen aufgequollen von Salzwasser, doch seine Augen ruhten offen auf der Decke über ihm. Moreno saß auf einem Stuhl neben seiner Liege, den Blick unbeirrt auf ihn gerichtet. »Du bist zurück«, sagte sie leise. »Aber bist du auch wirklich du?« Stein drehte den Kopf langsam. »Ich weiß es nicht.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. »Etwas in mir ist fort. Doch ich spüre, dass Spuren geblieben sind.« Tanaka trat ein, ein Tablet unter dem Arm. »Wir haben deine Blutwerte erneut untersucht. Nichts Ungewöhnliches. Keine fremden Strukturen, keine Anzeichen von Parasiten.« »Und doch sehe ich noch«, unterbrach Stein, »wenn ich die Augen schließe, Muster aus Licht, die sich bewegen wie Sprache. Sie sind tief unten, ich weiß es. Und sie wissen, dass ich weiß.« Ein Frösteln ging durch den Raum. Moreno ballte unwillkürlich die Hände. »Dann haben sie dich nicht völlig losgelassen.« Draußen auf dem Deck stand O'Connor mit Weber und Liam. Sie redeten gedämpft, jeder Satz begleitet von einem Blick zurück zum Schiffsinneren. »Wenn er noch verbunden ist«, sagte Weber, »dann bedeutet das, dass sie uns beobachten könnten. Durch ihn. Oder dass er uns irgendwann wieder verlassen will«, fügte Liam hinzu. »Er hat übermenschliche Kräfte gezeigt. Was, wenn das zurückkehrt?« O'Connor seufzte schwer. »Wir müssen ihn am Leben halten, bis wir Land erreichen. Dann sollen die Ärzte entscheiden, was zu tun ist. Doch selbst die Vorstellung einer Rückkehr in die Sicherheit des Festlandes brachte keine Ruhe.« Die Nacht fiel über das Schiff und die Crew wechselte sich mit Wachdiensten vor der Krankenstation ab. Niemand wollte riskieren, dass Stein noch einmal hinaus auf das Deck schlich. Drinnen lag er wach. Sein Körper fühlte sich schwach an, aber sein Geist vibrierte vor Eindrücken, die nicht verschwinden wollten. In Träumen war er noch immer bei ihnen, bei den leuchtenden Wesen, die ihn wie ein verlorenes Glied ihres Körpers behandelt hatten. Sie hatten ihn benutzt, aber auch ein Stück ihrer Wahrnehmung in ihm zurückgelassen. Er sah die Bilder so klar, als wären sie Wirklichkeit. Städte in der Tiefe, ganze Kolonien, die in absoluter Finsternis existierten, und ein Netz von Kommunikation, das pulsierte wie ein Herzschlag. Und inmitten dieser Bilder spürte er ihre Aufmerksamkeit, als würden sie darauf warten, dass er eines Tages zurückkehrte. Am Morgen trat Moreno erneut an sein Bett. »Wir erreichen in 2 Tagen die Küste«, sagte sie. »Dort wirst du untersucht. Bis dahin bleibst du hier, unter Beobachtung.« »Und wenn sie mich rufen?«, fragte Stein tonlos. »Dann kämpfen wir dagegen an«, erwiderte Moreno, doch ihre Stimme klang unsicher. Später am Tag begutachtete Tanaka seine Haut erneut. »Die Einstiche sind verheilt«, sagte sie. »Doch die Anordnung ist seltsam. Fast wie ein Muster.« Stein hob den Arm und betrachtete die feinen Punkte. »Es ist ein Muster«, bestätigte er. »Ich weiß, was es bedeutet. Ein Zeichen der Zugehörigkeit.« Tanaka wich zurück und für einen Augenblick herrschte Schweigen. Schließlich sagte Moreno, »dann bist du für sie markiert. Ob wir wollen oder nicht.« Die Crew arbeitete weiter, doch das Schiff fühlte sich verändert an. Gespräche verstummten, wenn Stein in der Nähe war. Einige Besatzungsmitglieder mieden seine Blicke, andere wagten kaum, ihn anzusprechen. Er war einer von ihnen und zugleich etwas Fremdes geworden. In der 2. Nacht nach seiner Rettung saß Stein aufrecht in seiner Liege. Die Wellen schlugen gleichmäßig gegen den Rumpf, ein beruhigender Rhythmus, Doch in seinem Kopf hallte ein anderer Klang, eine stumme Botschaft aus der Tiefe. Er legte die Hand auf seine Brust und flüsterte: »Ich höre euch.« Plötzlich öffnete sich die Tür und Moreno trat ein. Sie sah ihn an, ernst und erschöpft. »David, was auch in dir geblieben ist, du darfst ihm nicht nachgeben. Wenn du das tust, verlierst du dich endgültig.« Stein erwiderte ihren Blick. »Vielleicht habe ich mich schon verloren. Vielleicht gehört ein Teil von mir immer dorthin.« »Nein«, sagte Moreno entschieden, »du bist Mensch. Und Menschen gehören hier oben, nicht in diese Finsternis.« Ein leises Lächeln huschte über seine Lippen. »Das Meer sieht das anders.« Als das Schiff am dritten Tag schließlich die ersten Lichter der Küste sichtete, herrschte angespannte Stille. Alle wussten, dass die Reise nicht nur eine Heimkehr bedeutete, sondern auch den Beginn neuer Fragen, die keine einfachen Antworten zuließen. Stein blickte durch das kleine Bullauge seiner Kabine hinaus auf den helleren Horizont. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte er die Sicherheit des Lichts und zugleich die Sehnsucht nach der Tiefe. Er wusste, dass er frei war. Doch tief in ihm hallte das Flüstern weiter. Ein leiser, unaufhörlicher Ruf. Die Ocean Pioneer lief in den Hafen ein und Stein schloss die Augen. Ein Kapitel war beendet, doch ein anderes hatte gerade erst begonnen.